mehrere Wohnsitze in Deutschland, Schweden und Russland. Und die Frage, wenn sich die Eheleute dann scheiden lassen, welches Recht gilt dann? Also welches Recht gilt bei einer Scheidung mit Auslandsbezug? Besonders interessant ist, dass der BGH einen Beschluss verfasst hat, nämlich am 20. Dezember 2023, der aber erst im Januar 2024 veröffentlicht worden ist. In diesem Beschluss hat er diesen Fall, den ich gleich besprechen werde, dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Der Grund, der EuGH soll klären, was genau ein gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne der Rom-III-Verordnung bedeutet.
Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los.
Dazu begrüße ich Sie heute zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille, ich bin Fachanwalt für Familienrecht. Und ich freue mich, dass Sie wieder heute an meinem Podcast teilnehmen. In dieser Folge erfahren Sie also, was in diesem konkreten Fall passiert ist natürlich, warum der BGH den EuGH überhaupt eingeschaltet hat, welche Folgen ein solcher Fall für Paare mit Auslandsbezug haben kann und was das Ganze für den Versorgungsausgleich bedeutet. Wenn man sich trennt, dann muss man ja klären, ob man eine Scheidung in Deutschland durchführt. Das macht man in der Regel, wenn man in Deutschland gelebt hat. Wenn man aber häufiger im Ausland gelebt hat, dann kann es auch passieren, dass ein ausländischer Staat für die Scheidung zuständig sein kann. Im folgenden Fall vom BGH ging es um eine Scheidung der Ehe zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau, die beide deutsche Staatsangehörige sind. Sie heiraten 1989 und haben zwei Kinder, die aber mittlerweile volljährig sind. Und im Jahr 2006 mieteten die Eheleute eine Wohnung an, und zwar in Berlin. Und in Berlin lebten die Eheleute dann auch. Im Jahr 2017 zogen sie dann mit dem gesamten Hausstand nach Schweden. Und dort war der Mann in einer deutschen Botschaft beschäftigt. Und den inländischen Wohnsitz meldeten die Beteiligten dann ab. Als der Ehemann dann an die deutsche Botschaft nach Moskau versetzt worden ist, zogen die Beteiligten dann von Stockholm nach Moskau in eine Wohnung in der Nähe der Botschaft. Und der Ehemann beherrschte unter anderem auch die russische Sprache. Die Frau sprach diese Sprache nicht. Die Ehefrau war als Angehörige eines Botschaftsmitarbeiters ebenfalls in der Wohnung gemeldet und sie meldete auch ihr Auto in Russland an und die Beteiligten besitzen beide einen sogenannten Diplomatenpass. Nun, das ist sozusagen die Vorgeschichte. Es ist dann so gewesen, dass die Ehefrau Anfang 2020 wegen einer Operation nach Berlin zurückkehrte und dort längere Zeit blieb. Im Jahre 2021 kam es dann zur Trennung und im Juli 2021 stellte der Mann dann den Scheidungsantrag in Deutschland. Nun, die Gerichte hatten sich dann mit einer Frage auseinanderzusetzen, nämlich welches Recht gilt eigentlich bei einer Scheidung? Normalerweise gilt in Deutschland das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch. Hier gibt es einen Paragraphen 1565 BGB, der regelt, dass die Ehe gescheitert sein muss. Und bei internationalen Fällen greift dann die sogenannte Rom-III-Verordnung. Die Rom-III-Verordnung legt fest, welches Recht Anwendung findet. Und zwar, welches Recht auf die Scheidung Anwendung findet. Dazu gibt es einen Artikel 8 dieser Verordnung und der sagt im Grunde genommen, dass es gar nicht mehr so stark auf die Staatsangehörigkeit ankommt, sondern primär erstmal auf den gewöhnlichen Aufenthalt der Ehegatten. Und hier stellte sich natürlich dann die entscheidende Frage, hatten die Eheleute 2021 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Moskau oder in Berlin? Und das war entscheidend, weil die Ehefrau bei der Anwendung deutschen Rechts automatisch einen Anspruch auf den Versorgungsausgleich gehabt hätte, bei russischem Recht dagegen nicht. Und das hat auch noch Folgefragen, die hier dann auch noch relevant sein können. Im Hinblick auf den Unterhalt könnte das vielleicht Fragen haben und so weiter. Nun, der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts, der wird in Deutschland immer so definiert, dass man sagt, das ist der Ort, an dem jemand seinen Lebensmittelpunkt hat. Also dort, wo man arbeitet, soziale Kontakte pflegt, ja, lebt. Aber bei Diplomaten ist das natürlich relativ kompliziert, denn sie ziehen oft ins Ausland. Das gehört sozusagen zu deren Berufsbild. Die werden dienstlich versetzt und sie gehen auch nicht freiwillig dann in ein Land. Das heißt, der Ehemann wird wahrscheinlich einfach die Mitteilung bekommen, hallo, ab jetzt bist du in Moskau und dann muss er dahin. Und jetzt ist es natürlich so die Frage, ja, wie kann man mit diesem Fall umgehen? Und deswegen hat der BGH sich auch gefragt, ob ein Diplomat überhaupt einen gewöhnlichen Aufenthalt im Gastland hat. Denn in der Regel kommen die Diplomaten nach 3 Jahren wieder zurück. Muss man eine bestimmte Zeit im Ausland gelebt haben und muss man sich sozial oder familiär in das Land integriert haben? Das heißt, wenn ich von vornherein weiß, dass ich wieder zurückkehre und ich nur vorübergehend dort bin, dann habe ich vielleicht dort nicht den gewöhnlichen Aufenthalt. Und der Bundesgerichtshof hat jetzt die Frage dem EuGH vorgelegt. Ich werde gleich die einzelnen Fragen durchgehen, aber vorher vielleicht noch etwas zum Verlauf des Verfahrens. Das Amtsgericht hat den Scheidungsantrag zurückgewiesen, weil das nach deutschem Recht erforderliche Trennungsjahr zum Zeitpunkt der Einreichung der Scheidung noch nicht abgelaufen war. Und eine Härtefallscheidung hat das Amtsgericht hier nicht gesehen und dagegen legte der Ehemann Beschwerde ein. Und das Kammergericht hat die Ehe der Beteiligten nach russischem Sachrecht entschieden und hat begründet, dass nach Artikel 8 hier russisches Recht Anwendung finden sollte. Dazu muss man wissen, man hätte auch eine Rechtswahl treffen können. Also nach Artikel 5, nicht nach Artikel 8, sondern nach Artikel 5, hätten die Parteien eine Rechtswahl treffen können, nämlich welches Recht findet Anwendung für den Fall, dass ich mich scheiden lasse. Das haben die Parteien hier nicht getan. Deswegen richtet sich dann die Anwendung des ausländischen Rechts nach Artikel 8 der Rom-3-Verordnung. Kammergericht hat dann entschieden, dass nach Artikel 8 Buchstabe B das russische Recht Anwendung findet. Und dagegen hat dann die Frau die Rechtsbeschwerde eingelegt. Und deswegen sind wir dann auch vor dem BGH gelandet. Hier geht es natürlich um die Frage, wie das Gericht dann entschieden hat. Denn, das muss ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, das ist wirklich wichtig für diesen Fall. Würde die Scheidung der Ehe nach dem russischen Recht durchgeführt werden, wäre sie im Grunde genommen als einverständliche Scheidung ohne Feststellung von Scheidungsgründen auszusprechen, so sagt das russische Recht, denn die Ehefrau habe nicht die Zurückweisung der Beschwerde des Ehemanns beantragt und daher sei die Scheidung als solche nicht mehr im Falle der Anwendbarkeit des russischen Scheidungsrechts wäre ein Versorgungsausgleich nur auf Antrag durchzuführen. Würde aber auf die Entscheidung hingegen das deutsche Sachrecht anzuwenden sein, wäre die Ehe der Beteiligten nach § 1565 scheiden und das hieße auch, dass der Versorgungsausgleich automatisch durchzuführen wäre. Der BGH hatte eine ganz entscheidende Frage, nämlich wie kann man diesen Artikel 8 auslegen? Der Artikel 8 sagt im Grunde genommen, dass wenn ich keine Rechtswahl getroffen habe, durch eine Vereinbarung beispielsweise, wenn die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, dann unterliegt das Scheidungsrecht häufig dem Recht, wo die Parteien ihren Aufenthalt gehabt haben. Zumindest entweder beide oder einer zumindest, wenn man eine bestimmte Zeit in dem Land sich aufgehalten hat. Jetzt war es so, dass der BGH gesagt hat, ich kann noch nicht klären, welcher dieser verschiedenen Alternativen hier überhaupt relevant ist. Artikel 8 sagt, entweder findet das Recht Anwendung, indem die Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das war wohl nicht der Fall, weil die Frau schon in Deutschland gelebt hat. Die zweite Variante, es ist das Recht des Staates anwendbar, in dem die Ehegatten zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, sofern dieser nicht vor mehr als einem Jahr vor Anrufung des Gerichts endete und einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Frau hatte ihren Aufenthalt nicht mehr in Russland, aber der Mann hatte vielleicht den Aufenthalt in Russland. Zumindest sagte der Mann das. Und wenn das so ist, dann wäre das russische Recht anzuwenden. Wenn das aber nicht so wäre, müsste man weiterprüfen. Dann würde nämlich das Recht anzuwenden sein, dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts besitzen. Bedeutet, dass hier das deutsche Recht Anwendung finden würde. Der Mann hat hier das Interesse, das russische Recht durchzusetzen, weil er sich davon Vorteile verspricht. Und nach welchen Kriterien aber dieser gewöhnliche Aufenthalt zu bestimmen ist, das ist hier streitig. Und deswegen hat dann der BGH dem EuGH hier die Fragen vorgelegt. Er hat also gesagt oder gefragt, beeinflusst die Entsendung als Diplomat die Annahme eines gewöhnlichen Aufenthalts im Empfangsstaat oder steht sie einer solchen sogar entgegen? Also um es mal so zu sagen, als Diplomat bleibe ich 3 Jahre in Russland und wenn ich jetzt in Russland bin, dann weiß ich auch, dass ich irgendwann wieder zurückkehre. Heißt das, ich habe dann in der Zeit einen gewöhnlichen Aufenthalt in Russland? Ja oder nein? Oder ist die Tatsache, dass ich Diplomat bin, sogar ein Hinweis darauf, dass ich eben dort keinen gewöhnlichen Aufenthalt habe? Dann wurde gefragt, muss die physische Präsenz der Ehegatten in einem Staat von einer gewissen Dauer gewesen sein, bevor davon ausgegangen werden kann, dass dort ein gewöhnlicher Aufenthalt begründet wurde? Also sprich, wenn ich jetzt für 3 Monate neu im Ausland wäre und dann als Diplomat wieder abgezogen werden würde, heißt das, dass dann der gewöhnliche Aufenthalt allein schon deswegen wegfällt? Oder setzt die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts ein gewisses Maß an sozialer und familiärer Integration in dem Staat voraus? Das heißt, muss ich in Moskau schon Kontakte haben, die Kinder müssen dort zur Schule gehen und ich muss vielleicht schon private Kontakte aufgebaut haben, etc. etc. So, und das hat natürlich zur Folge, dass wir im Grunde eben 2 Szenarien haben. Sagt der EuGH, dass die Diplomaten keinen Aufenthalt im Gastland haben, keinen gewöhnlichen Aufenthalt haben, dann hätte das für diesen Fall zur Folge, dass der Fall nach deutschem Recht zu beurteilen wäre. Wenn der EuGH aber bejaht, dass unabhängig von einem Diplomatenstatus auch ein gewöhnlicher Aufenthalt begründet werden kann, dann würde wahrscheinlich hier russisches Recht anwenden zu sein. Und deswegen ist es natürlich wichtig für Paare mit dem Auslandsbezug eine Regelung hinzubekommen und das wäre dann am besten durch eine Vereinbarung mit einer Rechtswahl. Ohne eine klare Rechtswahl kann es passieren, dass plötzlich ein fremdes Recht gilt. Man weiß das ja manchmal auch gar nicht. Ich lerne jemanden kennen, wir verlieben uns und dann auf einmal geht jemand ins Ausland für 3 Jahre. Und jetzt ist nicht klar, bleibt er wirklich nur 3 Jahre? Es kann ja auch sein, dass der Diplomatenstatus verlängert, also der Diplomatenaufenthalt verlängert wird. Und man muss dazu sagen, dass die Eheleute, also bei Diplomaten, die Eheleute ja häufig mitgehen. Und das Problem ist natürlich, das können verschiedene Rechte sein. Der Mann war jetzt einmal in Deutschland, danach war er in Schweden, dann ist er nach Moskau. Das nächste könnte vielleicht sein, dass er wieder nach Deutschland kommt oder er geht nach Griechenland und so weiter und so fort. Und jedes Mal könnte sich dann ein neues Recht ergeben. Das bedeutet eine große Unsicherheit. Und deswegen ist es empfehlenswert, eine Vereinbarung zu schließen. Das kann große Auswirkungen haben, gerade bei Unterhalt, Vermögen, aber auch bei Rentenansprüchen. Und hier ging es ja hauptsächlich um den Versorgungsausgleich. Bei Anwendung deutschen Rechts gilt eben der Scheidungsverbund. Und das bedeutet, über die Scheidung und den Versorgungsausgleich wird immer gemeinsam entschieden. Und bei Anwendung russischem Rechts eben nicht. Dort gibt es keinen Versorgungsausgleich. Und das hat zur Folge, dass sie nach russischem Recht unter Umständen Ansprüche verlieren könnte. Wenn beide aber einen Antrag stellen würden oder einer einen Antrag stellen würde hier in Deutschland, könnte man das auch noch durchführen. Das ist aber jetzt erstmal zweitrangig, denn die Rechtskraft der Scheidung hat noch etwas damit zu tun, dass vielleicht bestimmte Ansprüche später gezahlt werden müssen. Ich mache ein Beispiel. Wenn die Scheidung noch nicht rechtskräftig ist, dann muss auch ein Zugewinnausgleich noch nicht gezahlt werden. Denn der Zugewinnausgleich wird erst dann durchgeführt, wenn die Scheidung rechtskräftig ist. Und das können natürlich mal mehrere Jahre sein. Oder auch Unterhaltsansprüche können da Folgen haben. Wenn die Scheidung in Deutschland durchzuführen wäre, mit Versorgungsausgleich, dann dauert das Verfahren natürlich länger. Und was viel relevanter ist, ist, dass ich damit auch den Rechtskraft der Scheidung herausziehe oder herausschiebe und damit noch in der Zwischenzeit einen Trennungsunterhaltsanspruch haben kann. Ich hatte ja in der letzten Zeit einige Folgen über den Trennungsunterhalt und ein Punkt ist, dass der Trennungsunterhalt in der Regel so lange gezahlt wird, bis die Scheidung rechtskräftig wird. Wenn ein Verfahren 3 Jahre dauert, dann bedeutet das, dass in diesen Jahren noch der Trennungsunterhalt gezahlt wird. Vielleicht reduziert, aber wird gezahlt. Und dann ist natürlich nicht klar, ob man einen nachträglichen Unterhalt bekommt. Und der EuGH muss sich jetzt mit diesen Fragen auseinandersetzen. Der muss auch die Rechtsfolgen berücksichtigen. Ab wann beginnt das? Also wie lange muss ich mich in einem Land aufhalten, damit ich dann von einem gewöhnlichen Aufenthalt sprechen kann? Denn man sagt ja auf der einen Seite, ich muss mich erstmal irgendwo aufhalten, aber ich muss auch den Willen haben, mich dauerhaft dort aufzuhalten. Bei Diplomaten ist das in der Regel nicht der Fall. Die haben nicht den Willen, sich dort aufzuhalten. Da wird einfach bestimmt, dass sie dorthin gehen. Das sind also die Fragen, mit denen man sich dann auseinandersetzen sollte. Und dieser Beschluss zeigt, dass internationale Scheidungen kompliziert sind. Der gewöhnliche Aufenthalt oft der Dreh- und Angelpunkt von den weiterführenden Entscheidungen sind. Und der EuGH wird hoffentlich jetzt in diesem Fall Leitlinien vorgeben, die künftig für viele Paare entscheidend sein werden. Und deswegen ist es wichtig, wenn man mit einem ausländischen Staatsangehörigen lebt oder wenn man im Diplomatenstatus ist und damit rechnen muss, dass man häufiger herumreist und woanders hin versetzt wird, dann sollte man sich in der Tat auch damit auseinandersetzen, nämlich mit der Frage, welches Recht gilt für die Scheidung. Das kann erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Und ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen was mitgenommen haben. Und ich möchte vielleicht noch einen Punkt sagen. Ich höre von vielen Personen, ja, Sie hören gerne meine Podcast. Aber wenn ich Sie frage, haben Sie den Podcast eigentlich abonniert, dann sagen Sie, nee, habe ich bisher noch nicht. Habe ich vergessen oder so. Deswegen bitte ich Sie doch jetzt einfach mal, sofort, wenn die Folge beendet ist, einfach meinen Podcast zu abonnieren. Ob es nun bei Spotify ist oder bei iTunes oder bei Deezer und so weiter. Es gibt so viele verschiedene, da können Sie gerne das abonnieren. Wenn Sie Fragen zum internationalen Familienrecht haben oder Scheidungen, dann bin ich begeistert, wenn Sie mir eine positive Bewertung hinterlassen oder schreiben Sie mir einen Kommentar bei Spotify. Bei Spotify kann man ja mittlerweile Kommentare genau unter die einzelnen Folgen setzen und hoffe, dass Sie heute etwas mitgenommen haben, unabhängig davon, denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.